Guten Morgen, liebe Geschwister. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Schön auch die Geschwister, dass ihr am Telefon sind. Ich möchte auch ganz besonders herzlich begrüßen. Ja, und wir grüßen auch alle Geschwister, ja, die jetzt auf der Welt verteilt sind. Wir dürfen sie in Christo begrüßen. Ja, wir sind ja durch einen Geist, durch den in uns wohnenden Christus verbunden. Und der Christus wohnt ja in uns. Römer 8, Vers 10. Ja, jetzt frage ich euch mal, ist denn euch beim Lesen hier was aufgefallen? Bitte?
Fehlt was?
Ja, da fehlt ein Riesenstück in dem, was der Manuel uns vorgelesen hat. Und zwar die Entrückung. Und verschiedene Aussagen zum Tag des Herrn. Was das zu bedeuten hat, da kommen wir noch im Laufe unserer Betrachtung drauf zu sprechen. Ich möchte zwei Dienste zu dem Thema machen. Leben im Licht der unmittelbar bevorstehenden Entrückung. Kurz einmal zur Inhaltsangabe der Verse 1. Thessalonicher 4, Vers 1 bis 5, 22. Und bis 22 hat ja der Manuel gelesen, er hat aber die Verse 13 im 4. Kapitel bis zum 11. Vers im 5. Kapitel ausgelassen. Habe ich ihm geboten, das so zu machen. Ja, schön, dass es jemand gemerkt hat. Ja, hat aber ganz bestimmte Bedeutung. Ja, der Abschnitt ist sehr einfach zweigeteilt wie folgt. Erstens Kapitel 4, 1 bis 12, fortgesetzt ab 5, 12 bis 22. Das sind die Ermahnungen für das praktische tägliche Leben bis zu dem Zeitpunkt, wenn das Haupt Christus seinen Leib aus den gegenwärtigen Äonen herausreißt. Sage ich ganz bewusst. Denn das Herausreißen hat auch von der Wortbedeutung her mit aus der Gefahr herausreißen zu tun. Ja? Diese beiden Versgruppen, also Kapitel 4, 1 bis 12 und Kapitel 5, 22, bis, 12 bis 22, das ist sozusagen eine Klammer um den zweiten Teil, der eingebettet ist in diese Ermahnungen. Das sind die Verse Kapitel 5, 4, Kapitel 4, 13 bis zum Schluss des Kapitels und dann die Kapitel 5, 1 bis 11. Kapitel 4, ab Vers 13 bis 18, das ist die Beschreibung der Entrückung, wie sie abläuft und was als Resultat für den Christus und uns dabei herauskommt. Und B ist es eine Klarstellung, Kapitel 5, 1 bis 10, warum wir den Tag des Herrn herannahen sehen und Paulus daher zu Zeiten und Zeitpunkten dem Leib Christi nicht zu schreiben nötig hat. Ja? Wenn es sozusagen vollkommen im Verborgenen abliefe, dann hätte wissen der Paulus bzw. unser Herr uns ganz bestimmte Punkte nennen, auf die wir zu achten haben, wann die Entrückung denn bevorsteht. Ja. Da das aber nicht nötig ist, ja, sagt Paulus uns, wir sehen den Tag des Herrn herannahen. Ja. Und wir wissen nicht genau, wann der anfängt, weil wir genau sehen, dass er kommt. Und das reicht uns genügend Aufmerksamkeit für uns zu entwickeln, dass auch damit unsere Entrückung, die ja dem 70.7., dem Tag des Herrn, vorausgeht, dass wir darauf uns vorbereiten. Dieser Abschnitt in Kapitel 5, 1 bis 10 ist eine Warnung, wachsam und nüchtern zu sein. Das heißt, wir sollen die von der Schrift beschriebenen Verhältnisse im Vorfeld des Tages des Herrn oder des 70.7. A kennen und B beachten, auf sie aufmerksam machen, wenn sie sichtbar werden Und schließlich erklärt Paulus uns, dass der Leib des Christus nicht in den Zorn hinein, also in die Periode des Zornes Jahwes, des 70. Siebeners hinein verordnet ist, sondern davor weggerissen zu werden. Den Abstand zwischen der Entrückung und dem Beginn des Tages des Herrn, des 70. Danielschen Siebeners nach Kapitel 9 im Danielbuch, den finden wir nirgends in der Schrift. Und wir müssen ihn nach Paulus Aussagen in diesem Abschnitt auch nicht wissen. Ja? Sind es Wochen, sind es Monate, sind es mehrere Jahre? Völlig nebensächlich. Ja? Für uns. Deshalb macht es auch keinen Sinn, sich zu überlegen, ob man in der Schrift irgendwelche Hinweise findet, wie man das berechnen kann. Lasst es bitte sein.
Ja.
Und wenn euch jemand erzählt, er hätte es ausgerechnet, dann sagt, okay, dann kannst du das für dich behalten, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Schrift hätte es direkt offenbart.
Ja.
Nun wollen wir uns mit der Belehrung zum täglichen, dem Evangelium des Christus konformen Leben beschäftigen. Ich möchte das versweise durchgehen, also im ersten Teil geht es heute bis Kapitel 4, Vers 12 und dann am Abend, morgen Abend, dann in Kapitel 5 die Verse 12 bis 22. Vers 1 und 2 in Kapitel 4 bittet Paulus, man könnte das auch so wiedergeben, er erfragt bittend und er mahnt, er ruft herbei, er lädt ein, hier die Thessalonicher, in dem Herrn Jesus, dass sie reichlicher überfließen sollen in dem Ausleben der Ordnungen, die Paulus ihnen geboten und zusammen mit Silvanus und Timotheus auch vorgelebt hat, in der kurzen Zeitspanne von ungefähr 3 Wochen, also an 3 Sabbaten, lehrte er in Thessalonich und kurze Zeit später, danach gab es Aufruhr und Paulus musste Hals über Kopf Thessalonich verlassen. Was er zurückließ, waren Säuglinge in Christum.
Ja.
Säuglinge und damit auch noch Unmündige in Christum. Das ist also ein durchaus normaler Zustand, wenn er nicht so bleibt. Ja? Wir fangen an mit unmündig sein und wachsen dann zum Erwachsensein, zum Vollmaß des Christus. Also solche Geschwister wies er zurück. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir diese Ermahnungen lesen hier. Das griechische Wort für Überfließen, von dem da die Rede ist, das hat den Sinn, dass ein Gefäß, das wir ja eigentlich sind, dass man ein Gefäß füllt, und zwar so lange, bis es voll ist. Dann machen wir normalerweise nicht weiter, ja, wenn wir Getränke servieren, sonst würden die Leute fragen, ist er noch bei Tasse? Aber beim Herrn, wenn der Herr Gefäße füllt, dann sollen die überfließen. Warum? Weil der Inhalt, den Gott eingießt, der soll in der Umgebung bekannt werden und denen nützen, mit denen wir zusammen leben. Deshalb steht da vom Überfließen. Man kann sogar vom Umfließen sprechen, ja, weil das, was ja da rausläuft, das läuft ja um das Glas rum oder um die Tasse rum und verbreitet sich dann. Und genau das ist ja bei den Thessalonichern passiert, dass die Geschwister bekannt wurden, einfach durch ihr Leben und so wie sie sich verhalten haben, haben die Leute um sie herum und auch andere Geschwister davon einen Gewinn gehabt. Und das ist ein Zeichen von Wachstum. Ja? Solange wir unmündig sind, muss Gott einfüllen. Ja? Und das Erwachsensein beginnt dann, wenn das Gefäß voll ist und dann überfließt. Ja? Den Geist kriegen wir aber sofort 100%. Ja, wenn jemand kommt und sagt, ihr müsst noch eine Geistestaufe haben, dann könnt ihr sagen, brauche ich nicht. Den Geist habe ich vollkommen behalten. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmeln. Epheser 1, Vers 3. Brauchen wir nicht noch mehr. Ja, ganz wichtig. Verführungen in unseren Tagen sind so geahndet.
Ja.
Gefüllt sind wir nach Römer 5, Vers 5 mit Christi Geist und der Liebe Gottes. Darum können wir sie auch überfließen lassen, wenn wir wollen. Ja? Auch die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, damit sie überfließt. Und deshalb macht es eigentlich wenig Sinn zu bieten, Herr, ich gib mir mehr Liebe. Dann muss der Herr nur sagen, du hast es schon.
Ja.
Wend es doch an. Ja? Und du kannst anwenden, weil wenn der Herr mir was gebietet, dann kann ich es auch tun. Ja? Der Herr ist nicht ein Gott der Religion, weil die Religionen, die sagen ja immer, du musst bestimmte Sachen leisten und dann bekommst du was. Und der Herr ist so, dass er uns alles gibt. Und damit kann er sagen, so, jetzt habe ich dir alles gegeben und jetzt kannst du anfangen, nach diesen Prinzipien zu wandeln. Zuerst holpert's, von 10 Schritten falle ich 9 hin und später falle ich noch 1 hin oder 2 hin von den 10. Ja, das ist Wachstum und das ist auch gesund. Dasselbe Bild vom Umfließen oder Überfließen nimmt hier Paulus für das Zunehmen und Ausleben der Ordnungen, die er uns gibt für das tägliche Leben in Christo. Zu welchen er dann in den folgenden Versen einige konkrete Details nennt. Nach Vers 2 wissen die Thessalonicher, welche Gebote sie durch den Herrn Jesus empfangen haben. Sie sind alle Teil des Evangeliums Gottes, das Paulus direkt von Christus durch Offenbarung empfing. Galater 1, 11 und 12 lesen wir den bekannten Text, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, welches von mir verkündigt, nicht dem Menschen gemäß ist. Ja? Ich habe es weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Hier kommt auch das Eingießen, ja, in ein Gefäß zum Ausdruck. Ja. Erlernt, das würde heißen, ich kriege immer wieder ein bisschen was, ja, eingegossen, komplett vorhanden, von Anfang an. Ja. Wenn euch jemand sagt, ja, der Paulus, der hat in den Thessalonicher Brief, das war noch, hat er noch eine ganz andere Gesinnung gehabt und in den Korintherbriefen, da hat es auch noch nicht ganz geklappt. Erst bei den Philipperbriefen war alles verwendet. Unfug, ja. Es ist Unfug. Der Paulus hat das ganze Evangelium von Anfang an bekommen. Er bekennt in Römer 15, Vers 18 und 19, dass er von Jerusalem bis Illyricum, ja, das Evangelium des Christus zum Vollmaß gebracht hat. Von Anfang an bis zum Schluss. Ganz wichtig. Und darum sind alle diese Gebote auch für die Heiligen verpflichtend. Wer sie nicht ernst nimmt, der vergeht sich an Gott selber, sagt er dann in Vers 8, wo wir noch hinkommen. Vers 3a gibt Paulus den Grund an. Unser Gott will, dass wir nicht nur Geheiligte sind, sondern auch heilig leben. Wir sind also von Anfang an völlig geheiligt. Das ist die Ausgangsposition unseres Lebens. Wenn wir anfangen, aus dieser Position zu leben, dann beginnen wir immer heiliger zu leben. Ja? Aber wir sind als Gefäß vollkommen geheiligt. So lässt uns Gott loslaufen. Völlig ausgestattet mit allem, was wir brauchen. Er selber machte uns zu Heiligen, zu Abgesonderten durch Christi Loskauf. Heilig sein bedeutet abgesondert vom profanen Gebrauch, nachdem man durch ein Lösegeld dazu befreit ist. Ja? Der Herr hat das Lösegeld bezahlt und damit bin ich komplett in eine andere Position versetzt. Kolosser 1, 13, wir sind versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Und jeder von euch, der lebt in einem sogenannten exterritorialen Bereich, wir sind alle in der Finsternis, aber um uns rum ist so ein kleiner Bereich, ja. Da ist ein Zaun rum, den Gott gesetzt hat, ja. Und es ist sein Bereich, in dem wir uns bewegen. Wenn ich von A nach B reise, wandert unser Bereich mit, ja. Überall, wo ich bin, bin ich im Reiche Gottes sozusagen, ja. Versteht man das recht, ja, wenn ich das so sage, ja. Und deshalb sind wir dort auch eingezäunt, überall, wo wir sind. Am einfachsten sehen wir das an der Heiligung der Erstgeburt, nachdem das erste Passa geopfert wurde. Wir lesen aus 2. Mose 13, Vers 1 und 2. Und Jahwe redete zu Mose und sprach: Heilige mir oder sondere mir ab alles Erstgeborene, was irgend die Mutter bricht unter den Kindern Israel, an Menschen und an Vieh, es ist mein. Da wir alle Erstgeborene sind, ja, die Erstlingsfrüchte des Geistes haben, sind wir völlig abgesondert für seine Verwendung. 2. Mose 13, Vers 12 und 13. Dort lesen wir weiter: Du sollst Jahwe alles darbringen, was die Mutter bricht, und alles zuerst geworfene vom Vieh, das dir zuteil wird. Die männlichen gehören Jahwe. Und jedes Erstgeborene des Esels sollst du mit einem Lamm lösen. Und wenn du es nicht lösest, so brich ihm das Genick. Und jedes Erstgeborene des Menschen unter deinen Söhnen sollst du lösen. Und nach Römer 8, 23 haben wir die Erstlinge des Geistes, sind also Erstgeborene aller Schöpfung. Der erste Erstgeborene aller Schöpfung war der Herr Jesus Christus selber. Und da wir aber mitgestorben, mit auferweckt sind, sind wir Teil dieses Erstgeborenen und sind jetzt Erstgeborene dieser Schöpfung. Der Beweis, ja, dass dadurch alle anderen, die jetzt noch nicht das Geborensein erfassen können, ja, die werden alle nachgeboren. Ja. Zu dem Zeitpunkt, wo Gott sie ruft, ja, wir haben es ja gehört, Gott macht keinen Unterschied, er kann das aus diesem Leben machen, er kann das machen, wenn wir dieses Leben hinter uns haben. Ja. Also Gott hat da keine Grenzen. Jeremia sagt Gott in Kapitel 32, 27, Ich bin Jahwe, der Gott allen Fleisches. Sollte für mich irgendein Ding zu wunderbar oder unmöglich sein? Noch ein Beispiel aus der Berufung Jeremias. Das kennt ihr sicher auch. Ich lese Jeremia 1, 4 und 5. Und das Wort Jahwes geschah zu mir also. Jetzt hört mal genau zu, was der Jeremia schon erkennen durfte durch Gottes Offenbarung. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Wer hat wen gebildet? Gott, den Jeremia. Alle die Kinder, die wir so hier im Laufe der Jahre umbringen, die Mutterleib, die hat Gott alle so hervorgebracht. Ja? Auch wenn sie von menschlicher Seite ungewollt waren. Weil das ist ja eine Universalaussage, die Gott hier macht. Ja. Ja? Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich eingesetzt. So heißt es wirklich. Also zuvor erkannt, vor unserer Existenz im Kosmos geheiligt, abgesondert zum Dienst, ab unserer Berufung in der Zeit. Als es Gott wohlgefiel, sagt Paulus, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Da begann seine Absonderung zu dem speziellen Dienst des Aufbaus des Leibes des Christus. Ja? Und bis dahin hat Gott alles verwendet, um ihn dazu zu bereiten. auch seine Fehlwege, alles. Und ab dem Berufungszeitpunkt ging es dann nach Gottes Ordnung weiter. So war dies sogar zu Zeiten des Alten Testaments bekannt. Ist ja auch logisch, ja, weil Gott ändert sich nicht. Warum sollte er im Alten Testament was anderes offenbaren, was er später wieder offenbart oder noch detaillierter zum Ausdruck bringt? Ja? Wir kennen ja die fortschreitende Offenbarung, ja, innerhalb der Schrift. Das bedeutet nicht, dass das vorher ganz anders war, sondern dass Gott einfach stückchenweise offenbart hat. Aber diese Wahrheit war damals bekannt. Vers 3b. Kommt eine Anwendung. Jetzt, da die Thessalonicher sich von den Götzenbildern weg hin zu Gott bekehrt haben, nach Kapitel 1, Vers 9, sollen sie nicht mehr wie vorher teilweise in der Unzucht leben. Götzenfeste waren damals verbunden mit allen möglichen Spielarten von Unzucht, praktizierte Sexualität außerhalb eines Eheverhältnisses zwischen einem Mann und einer Frau. Selbst Partnertausch muss es gegeben haben, wie die folgenden Verse vermuten lassen. Und man denke auch an 1. Korinther 5, wo jemand seines Vaters Frau hatte. Ja, also sehr schwierig. Und es war damals noch eine Unmöglichkeit, selbst unter den Nationen, sagt Paulus. Was würde der heute sagen? Vers 4 bis 7, ich lese die doch mal. Jeder oder jede Heilige, jeder Erwählte und Geliebte soll nun innerlich sich bewusst werden, ja, wie er sein oder wie sie ihr eigenes Gefäß in dieser Heiligkeit, in diesem Geheiligtsein und damit auch in Ehrbarkeit oder Wertschätzung gewinne, nicht in Leidenschaft oder Lust, wie auch die Nationen, damit er seines Bruders Rechte nicht überträte, noch hintergehe in der Sache, weil der Herr Rächer ist oder Vergeltung übt über all dieses, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Und jetzt kommt noch einmal, wie Vers 3 und 4 der ernste Hinweis, denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern zum Geheiligtsein. Und weil wir nun geheiligt sind, sollen wir nicht mehr unheilig leben. Ja? Wir sollen also lernen, nach dem Geheiligtsein dementsprechend zu leben. Vers 6. Zur Vergeltung irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er auch ernten. So steht in Galater 6, Vers 7. Das heißt, wenn wir nicht so leben, wie wir jetzt leben können, dann muss Gott um seiner Gerechtigkeit willen und so manches ernten lassen. Ja? Wenn ich mit dem Kopf an die Wand, durch die Wand will, dann kann Gott nicht verhindern, dass mir nachher das Blut runterläuft. Ja? Der vergibt mir natürlich den eigenen Weg, wenn ich mich darunter beuge. Aber die Schrammen muss ich tragen, unter Umständen. Ja. Das müssen wir uns ganz klar sein. Ja. David musste das Kind, das im Ehebruch gezeugt wurde, hergeben. Warum? Weil die Feinde Jahwes dadurch lästern gemacht wurden. Ja. Der David hat zwar gerungen, dass das Kind am Leben bleibt, weil er ja gesagt hat, warum muss dieses unschuldige Kind sterben, wenn ich das verbrochen habe? Ja, das sind solche Dinge. Und deshalb müssen wir ganz nüchtern sein. Wenn ich einen Mist baue, dann muss ich den auslösen. Hin und her. Ja. Und das gehört mit zum Wachsen im Glauben, dass wir solche Erfahrungen machen. Leider ist es so, weil eben die Sünde in unserem Fleisch noch da ist. In Vers 4 zum Thema Gefäß. Aus dem Zusammenhang bis Vers 7 sieht es im ersten Blick so aus, als ob hier nur zu Ehefrauen gesprochen wird. Das ist aber bei genauem Hinsehen nicht so. Es gibt natürlich auch das Wort von Petrus im 1. Petrus 3, Vers 7, wo Petrus die Frauen, die Schwächeren, man könnte auch sagen, die empfindsameren und die zerbrechlicheren Gefäße nennt, wobei sich ungeistliche Menschen unnötig aufregen, der Petrus sowas sagt. Ja. Aber grundsätzlich nennt die Schrift den Menschen an sich ein Gefäß, nicht nur, wenn es um den Ehepartner geht. Also meine Frau ist mein Gefäß, ja, und ich bin genauso ihr Gefäß. Ja, das wirkt auf beiden Seiten. Ja. Und so muss ich ihr Gefäß reinhalten und sie meines. Wenn ich lebend rausgehe, habe ich mein Gefäß beschmutzt. Ja. So ist es zu verstehen. Aber das gilt grundsätzlich für mich selber. Jeder Mensch ist ein Gefäß. Wir lesen das in 1. Mose 2, Vers 7. Dort wird es bei der Erschaffung Adams schön sichtbar. Da heißt es, 1. Mose 2, Vers 7, und Jahwe bildete den Menschen, er nahm Staub vom Erdboden und er hauchte oder blies in seine Nase, und jetzt heißt es wörtlich, Odem der Leben. Also dieser Begriff ist ein Mehrzahlbegriff. Ja, und wir können aus der Stelle in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 ablesen, wo es heißt, dass der Geist, die Seele und der Leib tadellos bewahrt werde bis zum Tage Jesu, bestehen wir aus drei Komponenten, Geist, Seele und Leib. Den Leib hat der Herr damals gebildet aus Staub. Ja, da lag also nicht ein Sandhaufen, sondern da lag eher sowas, wie wir in Hesekiel 37 sehen, wo die Gebeine zusammenrücken und Fleisch und Seelen wachsen. Und dann heißt es, es waren dann plötzlich lauter leblose Körper da herumgelegen. Und dann heißt es, Weissagen über den Geist. Und dann kam der Geist und machte diese toten Körper lebendig. Mit dem Unterschied, dass ja die Seele von diesen Gestorbenen auch noch da war. Ja, die kam dann wieder in den leblosen Körper zurück. Und damit waren alle drei Komponenten wieder da. Und so hat also der Herr damals dem Adam also Geist und Seele eingegossen. Und dann heißt es, und er wurde eine lebendige Seele. Ja? Und da sehen wir gleich, die Hauptkomponente des Menschen ist offensichtlich die Seele. Dort drin steckt die Person. Und der Geist hält diese drei Sachen zusammen. Ja? Also so viel zur Erklärung. Die Seele macht die Person aus und die Seele ist es auch, die sündigt. Und deshalb musste der Herr Jesus seine Seele als Lösegeld für alle Seelen hingeben, sagt er selber, Matthäus 20, 28 zum Beispiel. Ferner ist es die Seele des Menschen eben, die sündigt und sie ist Gegenstand des Loskaufs. Wer will, der kann sich Psalm 49, 7 und 8 aufschreiben und Jesaja 53, 10 bis 12. Dort werden diese Dinge sehr klar erklärt. Psalm 49, 7 und 8 und Jesaja 53, 10 bis 12. Das können wir jetzt der Zeit halber nicht lesen. Im Alten Testament finden wir eine Beschreibung dafür, für den Zustand in der Drangsal, wo er sich als von der ihn umgebenden Gesellschaft als Ausgestoßener empfindet. Er schreibt sehr anschaulich, und deshalb ist es schön, wenn wir immer wieder mal in den Psalmen lesen. In Psalm 31, 9 bis 13, da sagt der David in seiner Bedrängnis Folgendes. Sei mir gnädig, Yahweh, denn ich bin in Bedrängnis. Wer jetzt unter uns in Bedrängnis ist, der kann das mal nachbeten. Ja? Und schöne Hilfe, so darf vielleicht wieder rauskommen. Denn ich bin in Bedrängnis, vor Gram verfällt mein Auge, meine Seele und mein Bauch. Denn vor Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre verseufzen. Meine Kraft wankt durch meine Ungerechtigkeit. David hat es erkannt. Ein Teil meines Elends habe ich mir selber eingebrockt. Ja. Der Mensch erntet, was er sät. Und trotzdem darf er so beten. Mehr als allen meinen Bedrängern bin ich auch meinen Nachbarn zum Hohn geworden, gar sehr und zum Schrecken aller meiner Bekannten, die auf der Straße mich sehen, fliehen vor mir. Meiner ist im Herzen vergessen wie eines Gestorbenen. Ich bin geworden wie ein zertrümmertes Gefäß. Ja, da kommt dieser Ausdruck vor. Denn ich habe die Verleumdung vieler gehört, Schrecken ringsum. Indem sie zusammen wieder mich ratschlagten, sannen sie darauf, mir meine Seele zu nehmen. Ja, also meine Existenz zu zerstören und die Seele wegzunehmen. Ja. Und das schrieb er mindestens teilweise prophetisch auf den Sohn Gottes. Das kann man ja buchstäblich mit Händen greifen wieder. Er hat es in Vollendung erlebt, als er am Kreuz hing. Aber David beschreibt auch sein eigenes Erleben an dieser Stelle. Und man hat den Eindruck, er sieht seinen Leib als zerbrochenes Tongefäß und im Bild seine Seele und seinen Geist auslaufen, ja, also praktisch zu zerfließen. Sagt man nicht auch in dem Ausdruck völligen Durcheinandersein, ich bin fassungslos? Ja, das heißt doch, bei mir läuft gerade alles weg, ja. Das kommt daher, ja, weil die Seele als flüssiges Element empfunden wird, ja. Und wenn ich also völlig von der Rolle komme, dann bin ich irgendwie wie ein ausgelaufenes Gefäß. Ja. Und das spricht Paulus hier an. Vers 13 sagt er, seine Feinde wollten seine Seele nehmen. Und das war ja im Falle des Sohnes Gottes auch der Fall. Aber der Herr hat seine Seele selber hergegeben. Was Auserwählte betrifft, lesen wir bei Paulus berufen in Apostelgeschichte 9, Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm, gehe hin, zu dem Ananias sagt er das, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, ja, aus dem was Neues ausfließen soll, ja. Meinen Namen zu tragen, erstens vor Nationen, zweitens Könige, drittens Sünde Israels. Also ist Paulus ein Gefäß, welches unser Herr mit dem füllte, um in diesem Vers angesprochenen dreifachen Auftrag auszufüllen. Das alles hat der Herr in dieses Gefäß, ja, das er vorher von allem Unrat entleert hat, ja, neu eingegossen, damit es überfließe an Nationen, Könige und Söhne Israels. In Römer 9, Vers 21 bis 23, da finden wir auch von Gefäßen zur Ehre und zur Unehre und zu Gefäßen des Zorns, die Gott als Töpfer zu seinem Zweck gemacht hat. Und die letzteren erträgt er mit Langmut, die Gefäße des Zornes nämlich. Wir lesen jetzt etwas besser übersetzt in Römer 9, 21 bis 23 folgendes. Oder hat der Töpfer nicht Macht, über den Ton aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Was wäre, wenn Gott willens, seinen Zorn zu erzeigen und seine Macht kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hätte, die Gefäße des Zornes zubereitet zum Verderben? Und was wäre, wenn er dies getan hätte, um den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens kundzutun, die er zur Herrlichkeit vorbereitet? Also jeder von uns darf sich als Gefäß des Erbarmens sehen. Gott hatte Erbarmen mit mir zum Zeitpunkt, als er mich erwählte. Ja? Und er lässt alle anderen Gefäße, ja, die zunächst einmal nicht erwählt erscheinen, ja, die lässt er einfach dahin gehen und hält es aus, weil er weiß, er kommt mit denen auch klar. Ja? Spätestens weit draußen, ja? Nicht jetzt. Du und ich sind also, Vers 23, Gefäße des Erbarmens zu Gottes Herrlichkeit zu vorbereiten. Und weiter schrieb Paulus dazu in 2. Korinther 4, Vers 7, wir, also die, die zum Leib des Christus bestimmt sind, erwählt sind, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, also in zerbrechlichen Gefäßen, wie der David vorher beschreibt in Psalm 31, ja, damit die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Wir wissen alle, das hat jeder von euch schon erlebt, ja, dass in meinem Fleisch, also ich persönlich in meinem, ja, vielleicht auch bin ich jemandem mal so begegnet, dass man das gesehen hat, dass da nichts Gutes wohnt. Und deshalb ist dieses Gefäß zerbrechlich. Und Gott hat es auch so gelassen. Warum? Damit alle Ehre ihm gebührt. Ja. Wenn ich selber so weit käme, dass mir keiner mehr eine Sünde zeigen könnte, dann würde ich ja jenseits der Decke schweben. Es hätte gar keinen Sinn, dass ich zu euch rede. Ihr könntet damit gar nichts anfangen. Aber weil ich eben auch ein zerbrechliches Gefäß bin, macht es manchmal ganz schön schwierig, Ermahnungen auszusprechen, weil man genau weiß, man ist ja selber betroffen an der Stelle. Und trotzdem muss man das sagen. Ja, weil anderen hilft es ja. Deshalb werden wir ja auch Vorbilder. Und sind nicht per se. Ja, wir werden es und das darf man sehen. Man darf Fortschritte sehen. Man darf sehen, wie jemand fällt und wieder aufsteht. Das hilft. Ja, nicht wenn jemand sagt, ach, das passiert nur. Oder erzähl ich was von uns. Ist ja doch da. In Vers 6 im gleichen Kapitel, ein Vers vorher, da sagt der Paulus, denn der Gott, der sprach aus Finsternis, leuchte Licht, der ist es, der in unsere Herzen leuchtet, zum Lichtglanz des Wissens um die Herrlichkeit im Angesicht Christi. Dieses Leuchten, das ist ein Begriff, der im Griechischen so, der heißt Aorisch, das kennt ihr ja zum Teil, das ist etwas, das fängt mal an und läuft ab diesem Zeitpunkt fortwährend. Ja. Also Gott gießt also ständig sein Licht in uns ein. Ja. Er hat einmal angefangen und das hört nicht auf. Ja. Das ist völlig ohne Ende, dass da Licht reinkommt in uns. Und deshalb dürfen wir uns freuen über den Lichtglanz und das Wissen und die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Römer 5, Vers 5 rundet das Bild ab, wonach die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also in unser Leib als Gefäß. Und schließlich Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, nicht Wörter, seid, so sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Und das ist gleichbedeutend mit Römer 8, Vers 10, wo es heißt, dass der Christus in uns ist, obwohl der Leib noch toter Sünde wegen ist. Also Christus ist bereits in uns eben durch seinen Geist, den Geist des Christus. Der Christus kann also seinen Geist stückweise in alle seine Heiligen tun. Und damit ist er selber gegenwärtig. Ja. Ist also ein und dasselbe, ob ich sage, der Geist des Christus ist in mir oder er ist selber in mir. Ja. Das können wir irdisch nicht fassen, aber im Glauben dürfen wir es wissen, weil es da steht. Ja. Wie der Ruben immer gestern Abend gesagt hat, wir müssen einfach mal gucken, was steht in der Schrift und nicht unsere eigenen Gedanken loslaufen lassen, sondern was sagt die Schrift zu dem Thema, Thomas?
Ja, der Herr aber ist der Geist.
Der Herr aber ist der Geist, 2. Korinther 3, Vers 17, genau. Fassen wir das zusammen, ergibt sich Folgendes. Folgende Schätze sind also in unser irdenes, zerbrechliches Gefäß unseres Leibes eingefüllt oder ausgegossen. 2. Korinther 4, Vers 6. Das Licht Gottes zum Lichtglanz des Wissens um die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Die Herrlichkeit des Christus herabspiegelnd werden wir verwandelt. Ja. Wenn ich also den Christus im Wort anschaue, dann spiegelt sein Licht in mein Angesicht und bei diesem Widerspiegeln werde ich gleichzeitig verwandelt. Ja. Muss ihn also anschauen und das ist das, was mich verwandelt. Wenn ich in sein Wort gehe, ja, dann verwandelt mich das Wort, weil ich damit das Angesicht meines Herrn anschaue. Sehr anschaulich formuliert. Und das dürfen wir uns immer bewusst machen, wenn wir die Bibel aufschlagen. Dann sehen wir in das Angesicht unseres Herrn und Hauptes. Römer 5, Vers 5 ist Gottes Geist und seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Und Galater 4, Vers 6, sein Geist ist persönlich in uns dauernd anwesend. Ja? Ohne Ausnahme. Und damit ist dein und mein, obwohl irdenes Gebäß, mit diesen Inhalten geheiligt, damit abgesondert vom profanen, das heißt irdischen Gebrauch, für unseren Herrn. Und diese drei Stücke sollen aus unserem Leben übergießen in unsere Umgebung. Und genau deshalb ermahnt Paulus in unserem Text, in 1. Thessalonicher 4, Vers 4, jeder Heilige soll sein eigenes Gefäß in dem Zustand des Geheiligtseins besitzen und so halten. Ja, sind wir also aufgefordert dazu. Wir können jetzt sagen, Herr, du musst das machen, ich bleibe jetzt mal in der Ecke sitzen und guck, dass nichts passiert. Nee, das ist ein aktiver Prozess. Da will der Herr von mir, dass ich mich daran beteilige. Was muss ich tun? Ich muss den Herrn anschauen. Und damit läuft dieser Heilungsprozess dann mehr oder weniger automatisch. Nichts Fremdes und Widergöttliches soll in unsere Gefäße hineinkommen. Nicht die leeren Utopien und Narrative wie Propaganda der Politik und Medien, die heute massenweise auf uns einströmen. Das Gefäß selbst jedoch, der Fleischleib, der bleibt zerbrechlich. Habe ich auch erklärt, warum, solange wir hier unten leben. Paulus begründet das in 2. Korinther 4, Vers 7, das hatten wir gelesen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Wenn ich selber versuche, mich zu heiligen, dann führt es dazu, dass ich unheilig werde. Ja, weil Gott es gar nicht will. In 2. Korinther 4, Vers 16, da lesen wir sogar Folgendes. Deshalb werden wir nicht mutlos, sondern wenn auch unser äußerer Mensch, also das Gefäß unseres Leibes, verfällt oder aufgerieben wird, also das wird verschlissen, wir werden ja alt, ja, hoffentlich nur dem Körper nach und nicht dem Geist nach. Ja. Dem Körper nach werden wir alt und wir können dann mit 80, 90 keine Bäume mehr wegtragen, so wie man das Gefühl hat, man könne es mit 17 machen. Ja? Ich spreche jetzt von mir selber. Ja, deshalb werden wir nicht mutlos, sondern wenn auch unser äußerer Mensch, das Gefäß unseres Leibes verfällt oder aufgerieben wird, so wird doch das Innere Tag für Tag hinauf erneuert. Ja? Wenn ich aufblicke auf den Herrn, strahlt sein Licht in mein Gesicht und das verwandelt mich. Vers 16b ist eine Verheißung. Obwohl das Gefäß unseres Leibes im Laufe der Zeit aufgerieben wird, ergänzt der Herr selbstständig den Inhalt des Gefäßes bis zum Vollmaß, das der Herr ihr und mir zuvor bestimmte. Und damit geht die Bedeutung des Begriffes Gefäß weit über die Einschränkung auf Ehepartner hinaus. Ja, das betrifft mich als Menschen als Ganzes. Und so ist auch die Ermahnung in den Versen 5 bis 7, die Gefäße Ehemann, Ehefrau innerhalb des Leibes Christi reinzuhalten, auch allgemein für das Gefäß unseres Leibes gültig. Ja. Ich kann nicht erwarten, dass wenn ich mein eigenes Gefäß nicht reinhalte, dann beschädige ich automatisch meine Ehefrau, ja, die ja auch mein Gefäß ist, automatisch mit. Und ich beschädige auch den Leib des Christus mit. Wir alle sind ja Gefäße und Teil voneinander. Ja. Wenn ich also unordentlich lebe, dann betrifft es letztlich den ganzen Leib des Christus. Das muss uns klar sein und das vergessen wir dann nicht in so oft im Alltag. Und deshalb schreibt Paulus jetzt auch in Vers 8, wer dies verachtet, wer also anders lebt, sich nicht ermahnen lässt, der widersetzt sich nicht Menschen, sondern seinem Gott, der seinen eigenen Heiligen Geist, der identisch ist mit dem Geist seines Sohnes, in unser Herzen sandte, so wie wir Galater 4, Vers 6 gelesen haben. Und das gilt nun nicht nur für die Verse 4 bis 7, sondern auch für das, was in den vorausgehenden Versen 1 bis 3 gesagt wurde. Das sind alles Gebote durch den Herrn Jesu, Vers 2, die unseren Wandel, das heißt das tägliche Leben im Vertrauen auf unseren Herrn Christus Jesus betreffen. Nun kommt Vers 9 und 10. Es ist ein schönes Zeugnis Paulus an die Thessalonicher. Er musste ihnen die Bruderliebe nicht nahelegen. Sie war und sie grundsätzlich dazu ermahnen. Sie waren es von Gott gelehrt, das zu tun. Und was bedeutet das? Nun, das erklären Worte wie diese, Galater 2, Vers 20 etwa. Ich bin zusammen mit Christus gestorben, beziehungsweise gekreuzigt, steht da. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, nämlich durch seinen Geist. Was ich aber jetzt im Fleischlein lebe, meine irdische Existenz noch, lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das alleine lehrt schon, ja, dass ich selber liebe. Nicht allein im kollektiven Sinne, sondern für jedes Geschöpf persönlich. Der Herr Jesus hat also, ist für dich ganz persönlich, der du hier sitzt oder am Telefon zuhörst, für mich ganz persönlich gestorben. Ja. So wie er einmal dem Petrus gesagt hat, als der sich ein bisschen überwogen hatte, sagte der Herr Jesus, was? Ich habe nicht für euch, für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Ja? Für den Petrus ganz individuell. Und so hat er sich individuell für dich und mich, für alle seine Kinder, für die ganze Schöpfung hingegeben. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Denn die Liebe des Christus drängt oder nötigt uns zu urteilen, da einer für alle gestorben ist, lagen alle im Tode. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, das sind die Auserwählten, das bist du und ich, die wir zum Leib des Christus gehören, nicht mehr sich selbst leben, sondern den, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Und schließlich noch der kostbare Abschnitt in Epheser 2, Vers 4 bis 10. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns zusammen mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet, und er hat uns mit auferweckt und mit sitze mit lassen in den himmlischen Örtern, auf dass er uns in den kommenden Zeitaltern, das sind also mindestens zwei, ja, mindestens zwei, den Reichtum, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, das ist also eine Wiederholung, eine Verstärkung von Vers 5, mittels des Glaubens, und der ist nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Der Ruhm ist ausgeschlossen worden durch das Gesetz des Glaubens. Römer 3, Vers 27. Denn wir sind sein Gebilde, so wörtlich, geschaffen in Christo Jesu, hin zu guten Werken, welche Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen umhergehen sollen. Das heißt, das ist eigentlich der Sinn von Wandeln. Wandeln tue ich in einem schönen Park. Ja, ich wandle nicht durch die Einkaufsstraße einer Stadt. Ja, das ist nicht erheben, sondern ich wandle in einer Umgebung, wo es schön ist. Ja, versteht, was ich meine? Wir denken immer, Wandel, das sei so ein krampfhafter Versuch, einen Gott zu befriedigen, der uns, wenn wir nicht spuren, sofort eine aufs Dach haut. Ja, das ist die Vorstellung, diese fromme Vorstellung von Wandel. Das will aber Gott nicht. Deshalb hat er ja auch die Werke zuvor bereitet, ja, damit wir darin umhergehen, dass wir nicht uns überlegen müssen, krampfhaft, wie mache ich das, sondern dass ich darauf vertrauen darf, wenn der Herr mich jetzt vor eine große Aufgabe stellt, dann gibt er mir eine große Kraft. Wenn ich eine kleine Aufgabe erledigen muss, kriege ich keine große Kraft, sondern die Kraft, die für die kleine Aufgabe nötig ist.
Dass man auf seinem Schritt halten mit Gott.
So ist es, ja. Ja. Wenn Gott einen 2-Meter-Schritt macht, dann kann ich das auch.
Ja.
Und wenn er sagt, du gehst jetzt 30 Zentimeter vorwärts, dann mache ich das auch. Ich überhole mich, ich halte nicht zurück. Genau das. Henoch, Band, hielt Schritt mit Gott und Gott nahm ihn hinweg. Genau das Gleiche wird uns auch passieren. Ja, wir sind ja noch nie an den Punkt angekommen, den ich angekündigt habe, warum ich diese Erwartungen am Stück habe vorlesen lassen und ein großes Stück habe auslassen lassen beim Lesen. Ja, kommen wir noch dran. Paulus sagt zum Beispiel noch in Epheser 4, Vers 32, seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander Gnade erweisend, gleich wie auch Gott in Christo euch Gnade erwiesen hat. Ja, und deshalb kann, weil Gott in Christo mir Gnade erwiesen hat, deshalb kann er von mir jetzt verlangen, du, das kannst du jetzt auch.
Ja.
Ja. Er kann nicht sagen, wenn du das machst, dann erweise ich dir Gnade. Macht alle Religionen. Ja, sondern umgekehrt. Habt ihr alles vergeben? Der Rücken ist frei, du kannst vorwärts laufen, aber lauf jetzt! Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Wir können das jetzt. Ja, wir brauchen nicht ängstlich vor dem stehen, was der Herr von uns will. Vers 10 bis 12. Wir ermahnen euch aber reichlicher zu, überzugießen, lesen wir Vers 10, wie Paulus auch in Vers 1 bittet und ermahnt in dem Herrn Jesu im Ausleben der Gottesordnungen, die Paulus den Thessalonichern predigte und die Brüder vorgelebt haben, als sie nur die kurzen 3 Wochen unter ihnen waren. Und sie sollen darin reichlicher überfließend werden. Das heißt, die haben schon angefangen, ja, darin zu wandeln. Ist doch schön, dass der Paulus denen das sagt. Er sagt nicht, ihr seid nur Säuglinge. Ja. Nicht, er hat gesagt, ihr habt schon angefangen, mit dem, in dem zu wandeln, was ihr sollt. Jetzt dürft ihr reichlicher zunehmen. Ja. Das ist ein Ansporn, Ja, so wie Geschwister, die noch jung im Glauben waren. Und so haben wir in Vers 11 und 12 eine Ermahnung an alle Leibesglieder zu einem möglichst autarken Leben. Sie sollen sich beeifern oder ihre Ehre da reinzusetzen, still zu sein, also geräuschlos in ihrer Umwelt zu leben. Ja? Keine Aktivisten, ja, die alles Mögliche einreißen wollen. Ja? Ihre eigenen Geschäfte zu betreiben, auch in dem Sinne, jeder soll sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern und nicht ständig bei anderen mitzuwischen versuchen. Ja? Jeder soll sein Ding machen. Ja? Mit eigenen Händen arbeiten. So geboten die Brüder und leben das vor. In 1. Thessalonicher 2, Vers 9 lesen wir, 1. Thessalonicher 2, 9. Denn ihr, gedenket Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium gepredigt. Oder auch die klassische Stelle in Apostelgeschichte 18, 1 bis 4. Nach diesem aber schied er von Athen und kam nach Korinth. Und als er einen gewissen Juden fand, mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Ehefrau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, ging er zu ihnen und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Und jetzt kommt erst Vers 4. Und er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Was hat der Paulus als erstes gemacht? Ja, sich nach der Arbeit geguckt. Ja. Er hat das gelehrt, was er dann in den drei aufeinanderfolgenden Sabbaten den Leuten erklärt hat. Ja. Nicht umgedreht. Ja. Er hat seinen Unterhalt verdient und auch für die, die bei ihm waren, das schreibt er an einer anderen Stelle mal. Ja. Und dann hat er angefangen zu predigen. Und seine Arbeit, ein Bruder hat mir mal in Amerika gesagt, ich muss mir durch meinen Lebenswandel die Berechtigung verdienen, mal etwas zu sagen. Na, so hat er das formuliert. Ja. Ich muss also durch mein Leben eine Basis schaffen für ein Zeugnis. Nicht umgekehrt. Ja. Und genau das hat der Paulus hier gemacht. Und dasselbe gilt auch für die 3 Jahre, die Paulus und seine Mitarbeiter in Ephesus dienten. Er sagt in Apostelgeschichte 20, 33 bis 35, ich habe niemandes Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch alles gezeigt, oder in allen Stücken gezeigt, dass man also arbeitend sich der Schwachen annehmen und eingedenk sein müsse der Worte des Herrn Jesus, wie er selber gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das ist ein Grundprinzip für alle Christusglieder. Wo Versammlungen und christliche Werke das verlassen haben, sind sie schnell in ungesunde finanzielle Abhängigkeiten geraten, Klammer Staatskirchen oder fromme andere Einrichtungen. Und sie mussten, ja, sie müssen bis heute ein gutes Stück weit das Lied dessen singen, dessen Brot sie essen. Ja. Wenn ich mich also in eine ungesunde Abhängigkeit begebe, dann muss ich meinem Geldwäscher gemäß handeln. Es geht unter Umständen gegen das, was mir die Schrift sagt. In Titus 2, Vers 6 bis 8 sagt Paulus in Bezug auf die Kreter, die Jünglinge desgleichen ermahne, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Das ist das Prinzip, nach dem wir leben sollen in der Welt. Jeder, wo er steht, du und ich. Oder in Vers 8 dann, im Kapitel 3 dort in Titus. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Also da ist nicht in erster Linie das Wohlfahrtsgeschehen gemeint, sondern der tägliche Lebensunterhalt, der soll auf normal, auf reale, saubere Weise gewonnen werden, sodass noch was übrig ist, um weiterzugehen. Das ist der Sinn von gute Werke zu betreiben. Und er sagt ganz klar, dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und in Vers 14 legt Paulus noch einmal nach, weil die Gräber besonders schwierig waren in dieser Beziehung. Lass aber auch die unsrigen lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, damit sie nicht unfruchtbar seien. Und das ist jetzt geistlich zu verstehen. Wenn ich also laissez-faire mache, ja, und so gerade über die Runden mich mogle, ja, was mache ich dann? Dann bin ich eigentlich unfruchtbar für den Herrn, ja, weil ich ein schlechtes Zeugnis abgebe. Später ist offenbar in Thessalonich an diesem Punkt Unordnung in die Versammlung eingedrungen. Und die Gründe dafür nennt uns Paulus nicht, zum Glück, ja, weil sonst könnten wir noch ein paar andere Punkte finden, wo das nicht zutrifft, ja, wo es sich vorbeimogeln kann. Ja. Paulus hat es klar gesagt, was das Unordnung war, und er adressiert diese Unordnung auch sehr scharf. Ich lese dazu den Abschnitt im 2. Thessalonicher 3, Vers 7 bis 15. Denn ihr selbst wisst, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gewandelt, noch haben wir von jemandem Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um nicht jemand von euch beschwerlich zu fallen. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern damit wir uns selbst euch zum Vorbild geben. Vorbild geben. Nicht, dass wir das Recht, nicht das Recht dazu haben. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass etliche unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben, was immer das nun war. Ja, auf jeden Fall unordentlich gewandelt. Ja. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in den Herrn Jesus Christus, dass sie in der Stille arbeiten, Kapitel 4, Vers 11 und 12, ja, wo wir herkommen, in der Stille arbeiten, ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht mutlos im Gutes tun. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, auf dass er beschämt werde. Ja? Und achtet ihn nicht als Feind, sondern weiset ihn zurecht als Bruder. Ja? Wenn also jemand ein Lotterleben führt, wie der Schwabe sagt, ja, dann muss man so jemand ermahnen und notfalls keinen Umgang mit ihm haben, damit derjenige beschämt wird und zurückkehrt zu einem vernünftigen Leben nach der Ordnung Gottes.
Ach ja.
Ja, jetzt möchte ich eine Ermutigung besonders für unsere jungen Geschwister geben an der Stelle. Wenn ihr das nun, wir haben ja gesagt, wir stehen nahe vor der Entrückung. Und es könnte ja sein, naja, wenn die Entrückung bald ist, dann muss ich möglichst viel Zeit dazu verwenden, mich mit der Schrift zu beschäftigen. Ja, aber ich dabei nicht die Arbeit vergessen. Ja. Und vielleicht ist sowas ja in Thessalonik passiert. Die sind vielleicht auf irgendeine Dacia gegangen und haben gesagt, wir hocken uns jetzt dahin und wir warten, bis der Herr kommt. Denn der Paulus hat gesagt, der kommt bald. Ja, weil das Reich der Himmel steht vor der Tür. Das wurde damals noch berechtigterweise verkündigt. Paulus hat sich selber zu denen gerechnet, die leben hier unten, die Entrückung erleben. Also was hat die Thessalonik gesagt? Konsequent, wir machen nichts. Ja, zumindest ein Teil von ihnen, ja, hat es wohl geschlossen daraus, und das geht gar nicht. Also was wollen wir jetzt uns allen und auch besonders unseren jungen Geschwistern mit auf den Weg gehen in der Nähe der Entrückung? Erstens mal Schule und Ausbildung machen, bestmöglichste Abschlüsse anstreben. Warum? Weil sonst kann ich mir den Lebensunterhalt gar nicht verdienen, was ich ja soll, zum Zeugnis für die draußen sind. Beruf erlernen, ja, mit eigenen Händen in die Lage versetzen, damit ich sogar übrig habe, um wirtschaftliche Nöte anderer zu lindern. Ein wichtiges Zeugnis und Vorbild in unsere Umwelt hinein. Was wir vorhin gelesen haben in Apostelgeschichte 20. Dann noch was. Gründet Familien, so der Herr euch so führt. Ziehe Kinder groß, sofern der Herr euch welche schenkt. Hier hat er keine geschenkt. Und ich gestehe euch, ja, mit 18 Jahren habe ich gebetet, Herr, ich freue mich, dass du bald kommst, aber ich hätte gern noch geheiratet. Ich hätte gern noch 2, 3 Kinder gehabt. Das war doch infantil gedacht, ja, kindlich gedacht, oder? Hat mich der Herr erschlagen dafür? Nein. Ich habe eine Frau gekriegt, keine Kinder gekriegt. Ich weiß nicht warum. Für seinen Zweck. Irgendwie. Ja. Und heute würde ich so nur beten. Ja. Der Herr hat mich an der Stelle weitergebracht. Also, ihr braucht euch nicht zu schämen, ja, wenn jemand jetzt so denkt. Ja. Das ist ganz normal in einem gewissen Alter. Ja. Kein Problem. Nur dran denken, dass der Herr will, dass ich hier so lebe, als käme er erst in 100 Jahren und dass ich die Entrückung so nahe erwarte, dass ich heute noch meinen Herrn begeben kann. Dass die Haltung, das ist das größte Zeugnis, das wir unserem Herrn abgeben können, wenn ich so lebe. Und die Leute draußen, die sagen ja sowieso, die Christen sind ja alle bescheuert, die sprechen ständig vom Jenseits, aber eigentlich sind sie gar keine schlechten Leute, die helfen, die machen ihr Geschäft, die sind beste Mitarbeiter, die haben gute Note in der Schule und so weiter und so weiter. Ja, das ist ein Spannungsfeld, das wir dann darstellen, und dadurch wird der im Glauben lebt, der wird attraktiv. Verzeiht mir den Ausdruck, ja. Das ist aber so, weil die Menschen dadurch ermutigt werden, vielleicht auch sich zu den Verrückten da zu begeben. Weil die viele Vorteile haben, nämlich die kann nicht so leicht was aus der Ruhe bringen. Ja, weil sie vertrauen auf ihren Herrn. Wie funktioniert das? Das können die gar nicht einordnen. Ja, weil sie ständig in der Sachen herlaufen, die zerringen. Ja, also das war mir jetzt ganz wichtig, und wir sind jetzt auch am Ende. Und jetzt kommt das Wichtigste für uns alle, auch für die jungen Geschwister ganz besonders. Forscht täglich in der Schrift und verinnerlicht alles, besonders was sie über unsere Tage sagt. Denn dann kann euch niemand mit den modernen dubiosen Narrativen in das Licht führen. Ja, der kennt ja die Themen. Klima etc., ja, lauter diesem Werk, der uns heute erzählt wird. Und erwartet unseren Herrn und unser Haupt Jesus Christus täglich. Denn die Entrückung geschieht, und jetzt sind wir bei dem Punkt, warum ich das so komisch habe vorlesen lassen. Ja. Die Ermahnungen, die laufen praktisch durch. Und plötzlich hat wohl der Geist Gottes dem Paulus in die Väter gegeben. Ausgerechnet an der Stelle, wo es ums Arbeiten geht, an der Stelle unterbricht er den Text. Stilistisch unmöglich, ja. Gedanken unterbrochen, was ganz Neues angefangen, ja. Und genau so wird die Entrückung passieren. Ja. Die Kinder gehen in die Schule, ja, und plötzlich hören sie den Posaunenton, es geht nach oben. Die anderen stehen in der Arbeit, in der Familie, ja, beim Waschen und so weiter und so fort. Und plötzlich geht's weg. Und bis dahin haben wir konsequent nach der Ordnung des Gelebt. Das ist die Essenz, ja, dieser Ermahnungen im 1. Thessalonicher 4 und 5. Wir machen das dann den Rest noch fertig. Ja. Und erst nachdem praktisch der Paulus die Sache mit der Entrückung und mit dem Tag des Herrn geklärt hat, im ersten Brief, dann macht er konsequent mit dem Gedanken der Ermahnung weiter. Christus hat uns weder ein Datum der Entrückung gegeben, noch für den Beginn des 70. Siebers. Aber wir sehen, dass er herannaht und wir können ihn zurzeit schon mit Händen greifen. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen.